Bei mir zu Gast ist der Tobi Schaffner.
Ja, Tobi, auf jeden Fall. Passt gut zu Durin. Hallo Durin, danke vielmals für die Gelegenheit heute.
Ja, super, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist ja geschult im Leben von Thomas von Aquin.
Oi, ja, auf jeden Fall. Ich sehe schon, wo das könnte hingehen.
Und der war Magister für Theologie in Paris. Und ich weiß nicht, ob du das weißt, aber dort hat es den Brauch gegeben, den akademischen Brauch, dass man zweimal im Jahr die Magister müssen der Öffentlichkeit Rede und Antwort stehen.
Naja, doch, so vage, klar.
Und ich würde das gerne mit dir machen.
Also gut, Auftakt zum ersten Mal das Jahr.
Ah, du meinst, wir machen gerade eine Tradition. Also was mir aufgefallen ist in Vorbereitung zu dem Podcast, du hast für einen Zürcher Anwalt zumindest eine außergewöhnliche Vita.
Ja, das kann man wahrscheinlich so sagen. Also
es ist nicht nur geradlinig.
Nein, nein.
Aber das werden wir jetzt herausfinden.
Ja.
Also ganz kurz, wo bist du geboren?
In Zürich und dann 2 Jahre in Zolliken gewohnt, 2 Jahre in San Diego und nachher in Erlenbach.
Also Kindheit mehr oder weniger in der Schweiz.
Genau.
Mittelschule auch.
Ja.
Bist du aus einem religiösen Elternhaus?
Nein, gar nicht. Nein, aus einem eher so agnostisch anzusiedelnden.
Jetzt werden sich alle fragen, warum stellt die Frage?
Aber ja, eben, wegen Aquin, oder?
Genau. Kannst du eine Philosophie deiner Einstellung der Welt gegenüber benennen?
Ja.
Ohne, dass wir jetzt 2-stündige theologische Podcast machen.
Ja, klar. Also, der Aquin fasziniert mich, weil das ist so einer, der tut in seinem Werk alle Werte, die unser Leben füllen. Also, angefangen von der Liebe, über Gerechtigkeit, die uns Juristen interessiert, zu so, weißt, so milden Werten wie Nächstenliebe und Vergebung und so. Dort tut er artikulieren in ihrer Ganzheit. Und das ist so ein bisschen die Gegenposition zu einer Welt, wo es, sagen wir mal, ein bisschen vereinfacht gesagt, und nur um Geld geht oder um Macht oder so eine spannende Gegenposition, wo dir hilft, Orientierung zu finden. Nicht unbedingt, dass du mit all diesen Werten einverstanden wärst. Aber da hast du jetzt einmal einen, der ansteht und sagt, diese Werte gibt es alle und der schildert dir da eine ganze Wertewelt. Und das ist, glaube ich, das, was mich an ihm interessiert. Also als philosophische Auseinandersetzung, als Position.
Also ich glaube, wir werden später, ohne dass ich jetzt den Spannungsbogen will stören, noch auf den Thomas von Aquin zu reden kommen. Kurz noch, bist du in einer politischen Partei?
Nein, also ich habe einen ganz kurzen Ausflug in die CVP gemacht. Aber
dann wären wir ja wieder beim Religiösen.
Ja, ich also habe gedacht, das lässt sich... Entschuldigung.
Aber dann hast du da doch irgendeinen Ansatz, dass du vom Religiösen zum Thomas von Aquin gekommen bist?
Ja, eher vom Suchen nach Wert und die versuchen können zu artikulieren. Also eben der Sinn vom Leben in, sagen wir, Liebe und können in einer friedlichen Gesellschaft leben. Hat mich, also die Suche nach diesen Werten hat mich zum Aquin gebracht, als einer, der diese Werte eben in seinem Werk artikuliert. Und wenn du schaust in der Rechtsphilosophie, sagen wir seit dem Hans Kelsen zum Beispiel, also frühes 20. Jahrhundert, Entschuldigung, da findest du nicht so viele andere Autoren, die die gleiche reichhaltige Werteposition vertreten. Also darum muss man eben so relativ weit zurückgreifen auf jemanden wie Aquin. Das ist, glaube ich, 13. Jahrhundert.
Ja, 13. Jahrhundert. So. Noch kurz zurück zu deinem Werdegang. Dann Uni Zürich.
Mhm.
Von Anfang an Jus studiert.
Ja, ja.
Warum Jus?
Das ist eigentlich recht einfach. Also ich habe für die Matur Arbeit geschrieben zum Nahen Osten. Da hat mich mein Grossvater gefragt, was willst du werden? Da habe ich gesagt, schau, mich faszinieren die Friedensgespräche zwischen damals Yasser Arafat und dem in Sakhravin. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, dann musst du Völkerrecht studieren. Dann habe ich gesagt, ja, wo macht man das? Und dann hat er gesagt, ja, das kannst du auch jeder Uni. Also habe ich mich an der Uni Zürich eingeschrieben. Und ich glaube, geblieben an der Uni Zürich für am Anfang bin ich einfach nur, weil es so viele Rechtsgeschichtsvorlesungen gegeben hat und Rechtsphilosophie und so.
Also du hast dann das Lizeis
genau,
in Zürich gemacht?
Ja, also der Riemer, für die, die den kennen, der hat es mir fast verdorben mit seinen Personenrechtsvorlesungen.
Dann Uni Genf.
Das ist noch einfacher, also eben mit dem Plan, Völkerrechtler
ja,
zu werden.
Das scheint jetzt klar zu sein, ja.
Hat der Mann von meiner Gotte am Abend gesagt, was, du willst Völkerrechtler werden? Ja, dann musst du unbedingt nach Genf gehen. Und dann habe ich zuerst mal so ein Mobilitätsjahr gemacht in Genf und mich dann ganz für Genf entschieden.
Okay. Ich habe ja auch ein Mobilitätsjahr gemacht in Genf.
Ah, wann?
Also du warst 2.1 bis 2.4. Ich war wahrscheinlich 1998.
Ah, knapp. Hast du Luigi Gondorelli als Professor?
Ja.
Ja, super. Also er ist natürlich kein Sympathieträger, aber ein hervorragender Völkerrechtler.
Wobei Völkerrecht, Europarecht, das sind nie die Fächer gewesen, die es mich angezogen hat.
Verstehe ich.
Dann, von Genf bist du nach Cambridge.
Immer noch mit dem Plan, Völkerrechtler zu werden.
Ja. Also du hast gerade nach der Uni den LLM angeschlossen?
Ja. Ja.
In welcher Überlegung?
Das hat private Gründe damals. Also, weil ich in England wohne.
Mhm. Und wie war es denn gewesen, in Cambridge zu studieren? Ist das anders als in der Schweiz?
Ja, leider nicht genug. Also,
was heisst das?
Ich habe eigentlich gedacht, das werden so Seminare sein, wo man irgendwie auf mega hohem Niveau Gespräche führt zum Völkerrecht. Weil ich habe, also muss sagen, für all die, die sich für Völkerrecht in Genf interessiert, das ist genial dort. Also da kann man für seinen, heute heisst das Master, aber ist also damals eben noch einfach für das Litz gewesen, hat man können WTO-Recht machen, Menschenrecht, humanitäres Recht, Völkerstrafrecht. Und jetzt habe ich wahrscheinlich noch ein paar vergessen. Ah ja, internationale Organisationen. Einfach als Teil vom Litz. Also, und ich bin halt dann nach Cambridge gekommen und ich hatte das alles schon gehabt. Und ich bin super fleissig im Völkerrecht, weil das wollte ich ja werden. Und dann ist das
also, eine Enttäuschung. Genau, was hast du denn genau werden?
Ja, Völkerrechtsprofessor.
Ah so, aha. Akademische Laufbahn.
Ja.
Ah, dann gibt aber schon wieder viel Sinn, was nachher passiert ist. Also du bist ein enttäuscht ein Stück weit.
Ein Stück weit. Auf der anderen Seite, ich meine, ich konnte dort können vertiefen. Ich habe mich für die Investitionsstreitigkeit, also Schiedsgerichtsbarkeit von Investoren gegen Staaten interessiert. Und ich konnte dort können unter einem vielleicht führenden Völkerrechtler, James Crawford, meine Masterarbeit schreiben. Und dann...
Zu welchem Thema?
Ja, zu... Gerichtsstandsklauseln und deren Einfluss auf die Möglichkeit der Staaten vor Schiedsgerichten einzuklagen. Also halt so eigentlich ein Thema, so Schnittstelle, Zivilprozessrecht oder auf jeden Fall Prozessrecht. Mhm. Und dann, also das hat dann halt auch ein bisschen so das Tor geöffnet Richtung Schiedsverfahren.
Dann bist du zurückgekommen in die Schweiz und bist bei Heimann Baldi.
Genau, genau.
Und hast du das subste Jahr gemacht?
Ja, ein bisschen mehr als subste Jahr und habe aber vor allem Schiedsfälle. Also bin angestellt gewesen, um Michele Caracci bei seinen Schiedsverfahren zu helfen.
Und dann bist du ins Kriegsverbrechertribunal?
Nein, an internationalen Gerichtshof. Also der, wo Streitigkeiten zwischen den Staaten... regelt. Immer noch, wir sind noch nicht beim Strafrecht. Immer noch.
Und was hast du denn
Völkerrechtler wollen werden?
Und was hast du in Den Haag gemacht?
Ich war der Assistent von zwei Richtern, französischsprachigen Richter, und habe denen so Recherchen gemacht für die Urteile, die sie geschrieben haben, aber auch für Publikationen, die vorgehabt haben.
Was sind denn das dort für Richter?
Das ist sehr so ein politisches, diplomatisches Organ. Also das sind so ausgediente Diplomaten, viele, Gewisse sind auch wirklich richtig gute Völkerrechtler. Mhm.
Aber nicht zwingend.
Nicht zwingend. Ja. Die dort hinkommen für ihr Land oder auf jeden Fall gewählt, weil sie irgendwie, sagen wir, Afrika gehören und Afrika einen Anspruch auf eine gewisse Zahl von Richtern hat. Mhm. Und dann, wo ich dort war, waren es vor allem Grenzstreitigkeiten gewesen. Also jetzt nicht unbedingt das prickelndste Thema.
Aber dort bist du eigentlich auch als Praktikum an.
Ja.
Und du hast nie auf einem Schweizer Gericht gearbeitet?
Nein.
Jetzt kannst du es leider nicht spiegeln, dass es ähnlich ist.
Ja, es war noch lustig. Also dort am IGH hat die Gerichtsschreiberei extrem viel Macht. Also das sind Vollprofis, die sind irrsinnig gut. Und die versuchen die ganze Zeit Einfluss zu nehmen auf die Urteile.
Das ist da nicht unbedingt anders. Je nach Stufe. Nachher, aber in Cambridge hat es dir also so gut gefallen, dass du dann nochmal zurück bist. Und zwar relativ lang.
Ja, Cambridge, also was super ist an Cambridge, ist, das ist eine Uni, wo noch die Fragen im Vordergrund stehen und nicht die Antworten. Also, meinst, du bist der Student, der dort hingeht und gerade auf dem Masterniveau die Professoren, die stellen mehr Fragen und machen, dass du anfängst zu grübeln. Mhm. Und bei mir sind es einfach so erfolgreich gewesen, dass ich so konfus gewesen bin nach dem LLM-Jahr, dass ich unbedingt wollte zurück, um nochmal über die Frage eingehend nachdenken im Rahmen von einem Doktorat.
Ah, du bist bewusst an für ein Doktorat?
Ja.
Hast du dann aber auch Lehrveranstaltungen gehalten?
Ja, also ab dem zweiten Jahr so vertretungsweise, das ist dort recht üblich, dass man dann, also nicht Vorlesungen, sondern man ist dann einfach mehr so Tutor.
Gut, und jetzt haben wir den Bogen zum Thomas von Aquin endlich gezogen, weil du hast deine Doktorwürde in Philosophie gemacht.
Ja, genau, und also wir haben sie ja auch doppelt gemacht, weil, also du kannst dir jetzt vorstellen, also ich bin so völlig desorientiert gewesen nach dem LLM und habe dann will ich das Doktorat machen und bin immer noch auf der Suche nach einer Orientierung.
Orientierung für was?
Nach dem Zweck vom Recht vielleicht und dem Sinn vom Leben. So ein bisschen die zwei, glaube ich. Und wie das alles zusammenpasst zu wer ich bin.
Und dann bist du zurück auf Cambridge und du hast schon gewusst, in welche Richtung das soll gehen? Oder ist das an dich herangetragen worden?
Ich habe eigentlich angefangen, also mich beworben, dass ich ein Doktorat mache zur Völkerrechtsgeschichte und primär zum Hugo Grotius. Mhm. Und das habe ich dann schon verfolgt, aber nicht mehr in Richtung Völkerrecht, sondern irgendwann in den vielen Jahren Doktorieren ist es dann vom Völkerrecht mehr auf einfach ein staatliches System und das staatliche, innerstaatliche Recht driftet.
Also, so wie ich verstanden habe, geht es ums Gemeinswohl.
Ja,
aber,
genau.
Aber warum hättest du denn das in der Philosophie gemacht und nicht im Jus?
Ah, nein, also an der Fakultät bin ich gewesen, an der Jus-Fakultät.
Ah, es ist Rechtsphilosophie.
Ja.
Ah, jetzt verstehe ich.
Also an der Rechtsfakultät und das heisst halt PhD, also irgendwie Philosophie, die Latiner werden jetzt lachen, Doktoris oder so etwas. Mhm. Also irgend so etwas, also auf jeden Fall.
Aha, ich habe gemeint, ich habe mich dann eben gefragt, wie macht man Jus, LLM in Jus und nachher macht man den Doktor in Philosophie. Aber jetzt ist alles klar, es ist
ja, muss vielleicht noch sagen, also meine Doktoratsbetreuer sind auch mehr Philosophen als Juristen, wenn die mal vor vielen Jahren beide Jus studiert haben. Also die haben schon Jus studiert, aber die haben sich dann halt auch in Philosophie weiter.
Also du hast dich dann auf die Suche gemacht nach dem Ausgangspunkt von praktischer Philosophie. Hast du den Ausgangspunkt gefunden?
Du spielst auf meine Doktorarbeit an. Ja, ich glaube schon. Also muss vielleicht dazu die Einleitung von meinem Doktorat nehmen. Also der Ausgangspunkt vom Doktor ist Gesundheit. Der Doktor will seine Patienten gesund machen. Und die Gesundheit ist für den Doktor etwas Vorgängiges. Also der Doktor wählt nicht Gesundheit aus und macht den Patienten gesund, sondern Gesundheit existiert als ein Ziel für ihn, als ein Zweck. Und der kranke Patient kommt zu ihm und will gerne gesund werden. Und der Doktor und sein Patient, die haben eben das gleiche Ziel vor Augen, dass er wieder gesund wird. Und natürlich alle Angehörigen von dem Patienten auch. Und jetzt die Analogie, das gleiche. Gibt es dann einen Ausgangspunkt, einen Zweck, wo für, sagen wir, Staatsmänner und Frauen, für Richterinnen und Richter, für Anwälte und für normale Bürger, gibt es da auch einen Zweck, den die alle verfolgen, miteinander, den sie gemeinsam haben, für den sie in einem Staat zusammenkommen. Und ich denke, Doug Quinn und viele andere liegen da nicht falsch, wenn sie sagen, ja, der Zweck besteht eben im Rechtsfrieden, wo wir wollen verfolgen.
Aber inwiefern ist das eine praktische Orientierungshilfe fürs Leben?
Ja, für uns Anwälte sowieso. Aber also im Allgemeinen ist es mehr die Voraussetzung, dass wir das, was uns wirklich lieb ist im Leben, können sorgenfrei verfolgen, dass wir in einer friedlichen Gesellschaft leben. Also es ist nicht das Endziel in unserem Leben. Also Endziel wäre viel mehr, also ich würde gerne möglichst schöne Zeit haben mit meiner Familie. Oder,
gut, das ist jetzt die Frage, wie du das Gemeinwohl definierst.
Ja, aber das ist eben dann, meine privaten Ziele, die ich für mich habe. Aber die haben als Voraussetzung, dass ich in einer friedlichen Gesellschaft lebe, zu einem gewissen Grad. Also keine genügende Voraussetzung, aber eine notwendige Voraussetzung ist, dass ich in einer friedlichen Gesellschaft lebe, damit ich eben in Ruhe kann, sagen wir, ein schönes Leben führen mit meiner Familie.
Aber eine friedliche Gesellschaft zu Zeiten von Thomas von Aquin, 13. Jahrhundert, ist hat einen anderen Hintergrund gehabt, oder haben die Leute eine andere Idealvorstellung gehabt, was das soll sein, als wir jetzt heute?
Ja, aber nicht so radikal anders, dass es nicht möglich wäre, für uns heute Erkenntnis daraus zu gewinnen, aus dieser Vorstellung. Und jetzt müssen wir vielleicht ein bisschen konkreter werden. Also eine ganz wesentliche Voraussetzung, die muss gegeben sein, damit eine friedliche Gesellschaft entsteht, ist, dass das Strafrecht eingehalten wird. Und also das Mordverbot und das Verbot von Diebstahl und das Kernstrafrecht hat sich ja nur an den Rändern verändert seit dem 13. Jahrhundert. Das war damals in dieser Gesellschaft notwendig, dass die Leute das respektieren, weitgehend von sich aus und nicht, weil sie irgendeine Angst haben vor Strafen. Und das ist es heute immer noch. Also ich sage nämlich noch gern, das moderne Verfassungsrecht macht uns immer so denken, also eine Verfassung ist eigentlich nur also Grundrecht und nachher durch die Staatsorganisation. Aber das bessere Verständnis von der Verfassung orientiert sich nicht an diesen Urkunden, sondern rechnet das Strafrecht und das Zivilrecht mit ihnen, also das Haftpflichtrecht vor allem und das Vertragsrecht, mit ihnen in das, was eine Verfassung ist für einen Staat. Weil die Verfasstheit von einem Staat hängt von der Einhaltung des Strafrechts ab. Das ist das, was uns garantiert, dass wir in einem friedlichen Staat leben. Ist aber, wie gesagt, ist nie eine genügende Voraussetzung. Es braucht auch eine Umverteilung und anderes, damit das ein gerechter Staat ist. Aber es ist einfach ein Teil von dem, was
also, du in eine meinst, das friedliche ist Gesellschaft geht. Das ist der Ausgangspunkt, damit eine friedliche Gesellschaft funktioniert.
Ist einmal eine erste, notwendige, aber für sich nicht genügende Voraussetzung, genau.
Und steht denn Philosophie im Gegensatz zur Freiheit?
Nein, also...
Ich frage das nur, weil du sagst, du verfolgst eine praktische Rechtsphilosophie mit liberalem Anspruch.
Aha, ja. Also in meinem Doktorat und in der... Ja, also ich verstehe die Frage. Also, oder die Angst, die entsteht in den Liberalen, wenn man anfängt mit Wert zu argumentieren, und gerade wenn es so hehre Werte sind wie Gerechtigkeit oder dann sogar etwas, das darüber ausgeht, wie Liebe. Die Angst ist immer, dass dann die, die sagen, ah, ich weiss, was die wert sind, anfangen, den paternalistischen Staat zu verteidigen, die sagen, also wo der Staat einem vorschreibt, wie man zu leben hat. Und dort ist ihre Reaktion von diesen Liberalen zu sagen, nein, also so Wert gibt es eigentlich gar nicht, so objektive, nennen wir sie jetzt mal, Wert wie Gerechtigkeit und Liebe. Jeder weiß für sich selber am besten, was für ihn gut und schlecht ist. Und der Staat weiß es auch nicht, was gut und schlecht ist. Also haltet er sich am besten raus aus dem Urteilen von uns, wie wir zu leben haben. Und sollte darum ein liberaler Staat sein. Das wäre so die wertrelativistische Verteidigung von einem liberalen Staat. Also es gibt keine objektiven Werte. Jeder muss es für sich selber wissen. Der Staat weiß es auch nicht.
Was natürlich nicht ganz ehrlich ist, weil jede Rechtsnorm ist ja, geht ja von einem Wert aus.
Auf jeden Fall. Also diese Art von Rechtfertigung von einem liberalen Staat steht in einem totalen Konflikt zu unserem gelebten Alltagsempfinden und dem, wie wir uns selber die Welt erklären. Und also die Lösung, die ich so ein bisschen erarbeite in meinem Doktorat, also natürlich nicht allein, sondern aufbauend auf andere, ist zu sagen, also es mag so Wert geben wie Gerechtigkeit, artikuliert in so Gesetzen wie im Strafrecht oder auch Wert wie Liebe. Und das allein verpflichtet uns ja nicht dazu, einen Staat zu wählen, der uns allen vorschreibt, wie wir zu leben haben, sondern im Staat sein Zweck kann ja ein viel ein beschränkterer Zweck sein. Nämlich der Zweck, einfach nur den Rechtsfrieden zu garantieren und eine gewisse soziale Umverteilung, dass alle genug zu essen und zum Leben haben und ein Dach über dem Kopf. Und so ein Staat ist eben dann auch keine Gefahr mehr für die Freiheit, weil er so limitierten Zweck hat.
Ich kann dir völlig folgen. Aber was ist jetzt daran praktisch?
Wenn man dann einmal so weit ist, dass man sich hat können anfreunden mit dem Gedanken, dass das Recht so einen praktischen Zweck hat, wie eben einen Rechtsfrieden herzustellen, dann erkennt man auch, dass man eigentlich wir sind dann wieder wie ein Doktor, der die Gesundheit erreicht. Der ist eben auch, das ist nicht theoretische Philosophie. Das ist nicht irgendwie versuchen zu definieren, was Sein ist, sondern das ist ganz praktisch. Oder so in dem, also der Gegensatz ist praktische Philosophie und theoretische Philosophie.
Ja, ich sehe es schon, aber ich glaube, es verkennt, dass Menschen, die nach Macht streben, andere Zwecke haben. Und darum sehen die Gesetze anders aus, als in einem Idealstaat, wie du jetzt skizzierst.
Also, völlig einverstanden. Die Tatsache, dass es mir, also, jetzt gehen wir zum Aquin, oder? Also der Einzige, und darum sind die Theologen noch spannend, der Einzige, der wirklich Wissen hat, darum, was gerecht ist, ist Gott. Und wir Menschen, wir haben sehr limitierte Fähigkeiten, zu erkennen, auf jeden Fall ohne Hilfe von der Bibel oder von der Offenbarung, haben wir sehr limitierte Möglichkeiten zu erkennen, was gut und was schlecht ist. Das ist alles approximativ. Und dann kommt noch unsere Willensschwäche dazu. Also manchmal wissen wir ja, was das Gute ist, aber wir sind trotzdem nicht genug stark, nicht genug willens, das zu machen oder stets zu machen, sondern wir verfehlen es. Und dann gibt es noch, oder innerhalb von der Gesellschaft gibt es natürlich für die Theologen dann noch verschiedene Gruppen. Also die sagen auch, es gibt Leute, denen ihr Ziel ist Macht. Und es gibt andere Leute, denen ihr Ziel ist, möglichst reich zu werden. Und Dritte, die einfach Vergnügen haben wollen. Und nur, und das ist jetzt ein bisschen arrogant, aber nur die Tugendhaften, die wollen eigentlich das gute Leben führen. Und die Tugendhaften, das sind dann eben die, die zum Beispiel einen Beitrag leisten, um vielleicht die Welt noch ein bisschen gerechter zu machen. Und also es ist immer, man muss das verstehen, es ist immer so ein Gegensatz zwischen dem Ideal und seiner Verwirklichung in dieser Welt durch uns Menschen. Und die Tatsache, dass wir das Ideal kennen, oder gewisse von uns ein Teil davon, und alle von uns immer nur ein Teil davon, das langt noch lange nicht, dass sich das Ideal auch verwirklichen in uns nicht gegebenen Gesetz im positiven Recht.
Ich frage mich, ob, wie soll ich es formulieren, oder mein Vorbehalt ist ein bisschen, ob die philosophische Auseinandersetzung nicht ein Problem krankt, dass nicht von einem realen Menschenbild ausgeht. Und man kann ja noch so einen idealen Staat, eine ideale Regelung versuchen zu aufschlüsseln. Wenn er nicht für den Menschen gemacht ist, wird er nicht funktionieren.
Ja, hätten die jetzt aber auch wieder kein Problem. Also das ist vielleicht der andere Aspekt von Aquin, der mich fasziniert. Also die kommen wirklich mit einer moralischen oder philosophischen Anthropologie daher, wo sie sich ganz intensiv damit auseinandersetzen. Wie ist eigentlich die menschliche Psyche aufgebaut? Zwischen Vernunft, die kann erkennen kann, was gut und schlecht ist zu einem gewissen Grad, und Wille, wo dafür nötig ist, dann auch noch das Vernünftige oder das Gute zu machen. Und dort nachher eine Tugendlehre daran anknüpft, die besagt, dass du durch konstante Übung musst du anfangen, deinen Charakter so zu formen, dass du bleibend und ohne Effort anfängst, das zu tun, was für deinen Nächsten gut ist, aber auch für dich selber.
Ich bin ganz bei dir auf der Basis des Einzelnen. Mhm. Aber gesellschaftlich gesehen funktionieren die Menschen doch anders.
Also wie meinst du jetzt?
Ich gestehe jedem einzelnen Menschen zu, dass er wahrscheinlich das Beste will für sein nächstes Umfeld. Aber in dem Moment, wo es ja Leute gibt, die verführen können, Leute, die nach Macht streben, Leute, die nach mehr Geld streben, in dem Moment werden ja eigentlich die grundsätzlich guten Menschen manipuliert oder folgen jemandem einen Weg vom geringsten Widerstand. Wir sehen es bei unserer demokratischen Abstimmung.
Also, ja, ich verstehe. Also, das knüpft dann an mit dem, was dann diese Autoren wie der Aquin würden sagen zu der Notwendigkeit vom Strafen. Also die meisten Menschen halten sich mal an das, was man ihnen beigebracht hat, schon die Eltern und so. Und dann gibt es andere, denen muss man noch eine zusätzliche Motivation geben. Aber die muss man strafen.
Aber die fährt ja genau an. Wer bestraft wenn, wegen was? Das ist ein immenses Machtmittel.
Völlig einverstanden. Das ist eben dann, wo diese Zweckausrichtung wieder relevant wird. Also Mord bestrafen wir.
Na gut,
lass mich nur schnell ein simples Beispiel nehmen. Also Mord bestrafen wir wegen dem Vergehen am Tötete, aber auch wegen der immensen Unsicherheit, die entsteht für, sagen wir, die Nachbarn. Also stell dir mal vor, in deiner Wohnung wird...
Ja, für Gesellschaft an sich.
In der Nachbar, sagen wir, ein Stock oben dir wird jemand ermordet und du weißt nicht, was der Hintergrund war. Du schlafst schon mal ein paar Nächte nicht mehr so gut. Und dann für die Gesellschaft als Ganze auch noch. Also wenn natürlich die meisten Morde passieren ja entweder an Frauen, im Zusammenhang mit Beziehungen oder wahrscheinlich Männer ist es wahrscheinlich irgendwie ein Drogendelikt oder so. Also man muss sich nicht direkt so grosse Sorgen machen wegen Mord. Aber also die Frage ist, was muss man alles verbieten, damit man einen Rechtsfrieden hat? Und dann gibt es mal ein paar Kernstraftatbestände. Da ist es relativ klar und die gibt es schon lange. Dort ist die ganz schwierige Frage weniger verbieten und bestrafen, sondern wie bestrafen. Also was ist die angemessene Reaktion, so dass dem Rechtsfrieden wirklich dient ist und unter einem gerechten Staat. Und dann, ich weiß nicht, was ein gutes Beispiel ist, wo also Strafnormen, die aufgestellt worden sind, wo
Konkubinatsverbot.
Mhm.
Homosexualität.
Ja, also dort muss man vielleicht vorausschicken. Also du denkst jetzt wahrscheinlich auch wieder an Thomas von Aquin. Also dort muss man erstens mal vorausschicken, dass erstaunlicherweise die Moraltheologen ganz einen klaren Unterschied machen zwischen dem Staat und der Kirche. Also der Staat, der ist da, für einen Rechtsfrieden herzustellen. Und dem seine Strafkompetenz geht niemals so weit wie die Kirche. Ihr Ziel, weil die Kirche, ihr Ziel ist unser Seelenheil. Mhm. Die Kirche will, dass wir, dass wir nicht nur anständige Bürger sind, sondern gute Christen. Und die muss mehr intervenieren in unserem Leben. Und darum sind eben die Theologen interessanterweise so ein bisschen Proto-Liberale, also Frühliberale, weil sie wollen einen Staat, der gar nicht so weit geht mit ihrer, also der Zweck vom Staat, der ist limitierter für Theologen. Und dann kommt noch dazu, also sogar ein Thomas von Aquin, der, jetzt lassen wir mal Homosexualität beiseite, also Sex vor der Ehe oder so etwas wie, bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher, weil es jetzt auch schon wieder ein paar Jahre ist. Ich glaube, ein Konkubinat, das kann ein Staat tolerieren, aus denen ihrer Ansicht, weil das eben den Rechtsfrieden nicht gefährdet. Also der Rechtsfrieden ist so ein bisschen der Standard, der angewendet wird, zum Messen, sollte jetzt der Staat das verbieten oder nicht. Ähnlich aber und in Kongruenz mit dem, wie der Staat heute muss, vor dem Menschenrecht rechtfertigen, wenn er etwas verbietet.
Aber, Entschuldigung, aber ja. Wir müssen glaube auch hören, aber zersetzt denn ein Konkubinat oder Sex von der Ehe, zersetzt denn das nicht der Glaube aus einem Weltbild von einem Thomas von Aquin?
Ich wäre überfragt. Also, ob es den Glaube zersetzt? Also jetzt als religiöse Frage, als theologische
Frage. Als theologische Frage. Und nachher kann der Staat noch so liberal und zurückhaltend sein, weil nach dem Kirchenrecht würde man dann den Umstand bestrafen.
Also so Fun Fact, also es gibt, glaube ich, so Erhebungen zu den Abstand zwischen Geburten und Hochzeiten in England. Und aus denen kann man, also historisch, und aus denen kann man ablesen, wie, ich weiß jetzt nicht mehr in welchem Jahrhundert, irgendwie im 17. Jahrhundert, wie viel vorehelichen Sex es muss gegeben haben.
Aha, ja, spannend.
Die Frau dann gemerkt hat, oh, ich bin schwanger, und dann hat man geheiratet.
Ja. Ja.
Und ich meine, wir reden da ja von Gesellschaften, wo es immens wichtig ist, dass die Kinder dann eingebunden werden, ja, in Familien, wo zwei da sind, wo sie versorgt, weil es gibt keinen Sozialstaat, der dann für die schaut. Natürlich neben allen anderen moralischen Vorstellungen, die mit dem verknüpft sind. Was ist rausgekommen? Ja, wahnsinnig viel. Ich kann den Prozentsatz nicht sagen. Ja. Aber wirklich völlig verblüffend. Also Sex vor der Ehe hat es definitiv immer schon gegeben.
Ja, aber dann, also, nein, wir müssen wirklich hören. Aber dann sind wir doch wieder eben bei dem Problem, dass man so hehre rechtsphilosophische Konstrukte hat, wo aber nicht wirklich den Menschen als Mensch in Rechnung stellen.
Ich glaube, die Probleme hat vor allem die Kirche, wenn sie will für das Seelenheil sorgen. Ich glaube, dass der Standard Rechtsfrieden, wenn man den anwendet, zum Entscheiden, ist das jetzt wirklich notwendig oder nicht, dass der noch was hergibt. Aber ich meine, wir sind beide Praktiker. Wir wissen, wie es irgendwelche Verbotsnormen gibt im Verwaltungsstrafrecht oder so, wo also die Herleitung, wie das mit dem Rechtsfrieden verknüpft ist, wird dann wirklich ziemlich schwierig. Mhm. Und ja, vielleicht müssen wir dann da langsam mal ein bisschen ans Deregulieren denken oder das Entstrafen.
Also man hört, warum du mit deiner Dis einen Preis gewonnen hast. Der York Prize.
Ja.
Ist das ein angesehener Preis?
Nein, das ist ein uni-interner Preis. Aber
das sagst du jetzt wahrscheinlich einfach aus Bescheidenheit.
Also es ist eigentlich einfach meinem Doktorvater zu verdanken. Ich habe gesagt, du hast dich für das beworben. Ja, dann muss man sich bewerben.
Aha, muss man sich bewerben.
Und dann habe ich gesagt, oh, gibt es da einen Preis?
Jetzt im Nachgang mit deiner Dissertation, was hast du mitgenommen? Vielleicht einmal inhaltlich. Also du bist ja eigentlich auf einer Suche für dich selber gewesen, ein Stück weit.
Ja, völlig. Also auch ganz wichtiger Aspekt davon.
Und hast davon auch etwas mitnehmen können?
Ja, ich glaube schon. Also, es hat, also diese Fragerei nach dem LLM war dann gestillt gewesen. Ich habe eine Antwort für mich gefunden. Ich habe eine gewisse Ordnung in mein Wertebild gebracht. Für mich können rechtfertigen, wieso ich ein Liberaler bin und mir der Rechtsstaat wichtig ist. Und lustigerweise, und das ist mir erst in den letzten Monaten oder ein, zwei Jahren aufgefallen, schließt sich eben der Kreis wieder, oder? Also ich habe angefangen, Jus zu studieren, weil mich die Friedensgespräche zwischen dem Rabbin und dem Arafat so interessiert, also fasziniert haben, und ich wollte Frieden stiften. Und jetzt sind wir da beim Rechtsfrieden angelangt. Also da schließt sich ein bisschen der Kreis.
Und was hast du mitgenommen von der Arbeitsweise? Also hat auch das ich weiß nicht wie viele Jahre, das zweijährige intensive Nachdenken über das Thema, sich zu vertiefen, hast du auch über den Inhalt etwas mitgenommen?
Es ist sehr charmant, dass du sagst, zwei Jahre. Ich glaube, es sind sieben gewesen oder so, etwas unendlich langs. auf jeden Fall. Also ich bin sicher kein begnadeter Schreiber. Und diese qualvolle sieben Jahre schreiben müssen, die haben mir gut getan, weil ich viele so sprachliche Probleme für mich können lösen, sodass ich jetzt ein bisschen flüssiger kann schreiben kann, ein bisschen flüssiger. Also das habe ich mitgenommen und keinen Respekt habe auch vor riesigen Eingaben zum Beispiel. Also ich habe manchmal das Gefühl, wer schon mal ein Doktorat geschrieben hat, der verzweifelt auch nicht, wenn er mal eine 100-seitige Eingabe schreiben muss, weil er hat es ja schon mal gemacht auf eine Art und Weise. Und beim Doktorat ist es noch viel schwieriger, dort musst du noch Geschichte selber erfinden, die du erzählen willst. Wir Anwälte haben es ja gut, Geschichten werden uns getragen und dann werden wir mit Material eingedeckt, um sie noch im Detail schreiben.
Und was hat das mit dir gemacht, sieben Jahre dich in ein Thema zu vertiefen?
Ja, also ich bin manchmal verloren gewesen. Also am Anfang bin ich ganz so fundamentalistisch geworden und ich habe jetzt das Gefühl gehabt, also das ist jetzt noch die einzige Wahrheit und ich habe sie jetzt gefunden und höre mal zu und es war kein Spass gewesen, mit mir zu reden. Und das habe ich dann zum Glück mit der Zeit können, ablegen.
Zum Glück auch für mich.
und auf der anderen Seite eben hat sich dann so eine gewisse Ruhe eingestellt und dann eine Frustration, dass die Doktorarbeit, mit der habe ich noch nie können, oder selten kann ich mit jemandem über diese Themen reden. Und noch viel extremer ist es, also wenn ich in dem Beruf geblieben wäre, das sind wirklich nur Philosophen, die mit Philosophen von einem Elfenbeinturm zum nächsten funken, in dem Gebiet, das ich gewählt habe. Das ist ja nicht zwingend als jemand, der in einer Rechtsfakultät doktoriert. Und das hat mich frustriert, dass ich also ein bisschen Einfluss auf die reale Welt hätte dann schon noch gerne mit meinem Wirken. Und dann habe ich mich schweren Herzens dagegen entscheiden, gegen eine akademische Laufbahn. Ich bin dann auch schon ein bisschen zu alt gewesen. Also heute muss man ja spätestens mit 35 Junior-Professor sein, damit dass man ein bequemes Leben als Akademiker hat. Und das Leben ist nie bequem als Akademiker. Also verstehe mich nicht falsch, die Leute die sind unter einem konstanten Publikationsstress. Samstag, Sonntag, Ferien, also da hat man eigentlich kein Leben dran. Und das hat nicht meinen Vorstellungen entsprochen.
Ist jetzt das bei Baldi und Karatsch besser?
Ja.
Jetzt hast du das Leben.
Ja, also erstens mal habe ich zum Glück so Fristen, die machen, dass ich produktiv bin. Und auf der anderen Seite habe ich wirklich auch ein Leben. Also ich arbeite am Mittwoch meistens nicht und schaue auf unseren Sohn. Ich arbeite dafür sonst ein bisschen mehr am Abend und am Wochenende manchmal, oft nicht.
Dann haben wir auch schon beim Thema, also du bist zurückgekommen von Cambridge.
Genau.
Dann bist du bei Baldi und Karatsch gewesen. Dann genau. Bist du die Rechtsanwaltsprüfung.
Als zweiter Bildungsweg, genau. Als gescheiterter Akademiker doch noch eine Anwaltsprüfung machen.
Also wenn, wo du mit deinem Grossvater geredet hast und hast gesagt, du willst Friedensstifter werden. Also das hast du nicht gesehen, er funktioniert als Anwalt.
Ja, als Diplomat im weitestgehenden Sinn. Ja. Ja, also wirklich, also ganz solide Kenntnisse im Völkerrecht, aber als Diplomat. Aber er hat mir eigentlich abgeraten vom Diplomat werden. Er ist so der Meinung, ja, die werden dann doch von den Politikern, also die Bundesräte sagen dann am Schluss, was gilt.
Es ist auf den Herrn Cassis los, ja?
Ja, genau.
Was war denn dein Grossvater gewesen?
Ja, Altbundesrat. Also ist von, glaube ich, 61 bis 69 für die FDP im Bundesrat gewesen.
Also da schließt sich jetzt wieder der Kreis zum liberalen Anspruch von der im Zusammenhang mit der praktischen Rechtsphilosophie.
Genau.
Und was ist er? Das ist er wahrscheinlich Jurist gewesen?
Ja, ja. Also bernischer Fürsprecher. Mhm. Und dann aber direkt in die Bundesverwaltung.
Ja.
Und dann Kriegswirtschaftsdepartement oder so. Und dann von dort, als einer von den wenigen, eben aus der Bundesverwaltung in den Bundesrat gewählt worden. Das kommt
das nicht so vor. Das habe ich jetzt noch nie gehört, ja. Aha. Also, dann machst du die Anwaltsprüfung. So ein halber Traumberuf in dem Fall. Und nachher bist du nicht zurück zu Baldi und Karat, sondern bist nach Österreich.
Ja, meine Frau ist Österreicherin. Aha, okay. Nach Wien, in einer Kanzlei, die so eine Doppelspezialisierung hat, Schiedsrecht und Asset Recovery oder Wirtschaftsstrafrecht. Also mein Chef da hat mich gerne da behalten, aber ist mega grosszügig gewesen und hat mich dann dort empfohlen und dann haben sie mich genommen. Dann war ich aber nur 10 Monate dort gewesen.
Dann hast du auch können überzeugen.
Genau.
Bist du in Wien gewesen?
Ja. Ja. Ja.
Sie ist Wienerin?
Nein, sie ist zum Glück Vorarlbergerin, sodass sie jetzt ganz nah an ihrer Heimat wohnt.
Und dann bist du eben gleich wieder zurück zu Baldi und Karac.
Genau.
Und jetzt sind wir bei der Aktualität. Jetzt hast du zusammen mit einem Kollegen von dir ein Netzwerk für Privatklägerschaft gegründet.
Ja, genau.
Was ist da die Überlegung dahinter?
Also wie man jetzt aus unserem langen Gespräch gehört, bin ich nicht schon seit Jahrzehnten als Anwalt tätig.
In der Schweiz, glaube ich, seit 2018.
Ja, genau. Ja. Und wir haben viel, also bei Baldi und Karac sind wir unter anderem spezialisiert auf Wirtschaftsstrafrecht, aber vor allem Geschädigtenvertretung.
Und im Wirtschaftsstrafrecht?
Ja, ja, ja. Und wir haben dort einen super Austausch in der Kanzlei und auch viel Erfahrung. Aber mich dünkt es wichtig, dass man sich nicht immer wieder selber kopiert, sondern dass man einen Austausch hat mit anderen Anwälten zum Thema. Und dann habe ich mich angefangen, schlau zu machen, was es dann für Möglichkeiten gibt, um andere Anwälte zu finden. Bin natürlich schnell aufs Forum Strafverteidigung gestoßen oder auf den Fachverein ZAV Strafverteidigung und habe das Gefühl gehabt, ich passe nicht so ganz an mit dem Anliegen. Und dachte, ja, es gibt punktuell natürlich Tagungen, wie zum Beispiel das Schultes-Forum Wirtschaftsstrafrecht oder so, die für mich hochrelevant sind. Und bin dann dort mal an, aber schon gedacht, ja, vielleicht könnte man da mal so einen Stammtisch organisieren. Und an dem Forum habe ich dann den Adam El Hakim kennengelernt und später habe ich dann mit ihm das Netzwerk gegründet. Also wir haben das dann kurz aus den Augen verloren und uns wieder getroffen. Dann habe ich ihm von dieser Idee erzählt, einen Stammtisch zu machen. Und dann hat er gesagt, ja, könnte interessant sein. Und bei einem zweiten Mittagessen bin ich dann konkret geworden und habe gesagt, hey, ich habe das Gefühl, du und ich, wir sollten das lancieren, Adam. Wir brauchen noch eine Frau an Bord, am besten aus der Kommandie. Dann haben wir noch die Antonia Mottironi bei Monfrini Piton Klein gefragt, ob sie auch mitmachen will. Und die war auch Feuer und Flamme gewesen und hat dann aber nach 2 Monaten wieder aussteigen müssen, auch wegen Zeitmangel. Und jetzt haben wir im März das Netzwerk gegründet.
Und jetzt im August haben wir die erste Veranstaltung.
Genau.
wo du ja netterweise uns auch angefragt hast.
Klar.
Und meine Mitarbeiterin Sandra Schaffner wird dort...
Als Moderatorin haben wir sie angefragt. Dann machen wir so einen Workshop zum Verfassen von Strafanzeigen.
Und das führt mich zur letzten Frage. Sie heisst ja gleich wie du. Sind ihr allenfalls verwandt?
Also wir haben ja geglaubt, wir seien nicht verwandt, weil wir haben noch nie voneinander gehört. Und dann habe ich mit ihr vor 3 Wochen telefoniert. Und uns ist klar gewesen, wir sind nicht verwandt. Und ganz am Schluss habe ich so gesagt, ja, was ist denn dein Bürgerort? Und dann hat sie gesagt, Gränichen, Aargau. Und dann gesagt, ja, meinen auch. Und seither müssen wir doch davon ausgehen, dass wir verwandt sind.
Besten Dank fürs Gespräch.
Hey, Duri, danke vielmals. Und vielleicht noch als Schlusswort. Also, ich finde deine Podcasts fantastisch. Ich habe, glaube ich, ungefähr jeden Einzelnen mindestens einmal angehört. Und finde es genial, was man kann Wissen rausziehen kann. Gerade, weißt du, ich meine, ich habe ja das Netzwerk gegründet, weil ich noch mehr lernen will. Und umso wertvoller ist es, so einen erfahrenen Strafrechtler gehören aus seinem Fundus zu schöpfen. Jetzt auch noch mit dem Gregor Münch zusammen. Und ja, danke vielmals, dass du das für die ganze Community machst. Und also als kleines Zeichen von der Dankbarkeit. Ich habe natürlich deinen Podcast mit dem Stefan Bernard gehört. Ich bin wahrscheinlich einer der ersten, die ihn gehört hat. Dann hast du gesagt, ja, also, das sei noch schade, aber das Konfrontation oder Anpassung, das sei nicht mehr erhältlich auf dem Büchermarkt. Du müsstest das vielleicht in der Bibliothek holen. Also ich bin natürlich dank meinem Doktorat Lichtbibliophil und weiss genau, wo man muss schauen muss, ob das Buch noch erhältlich ist.
Also ich habe intensiv gesucht.
Ja gut, ich habe es dir dann natürlich nach dem Podcast vor der Nase weggekauft. aber schon in Gedanken an dich und ich möchte dir jetzt da noch ein Verschesses Buch übergeben.
So lässig, vielen, vielen Dank.
Viel Spass beim Lesen.
Hast du es gelesen?
Ich habe mal reingeschaut. Er schreibt leider so ein bisschen in einem französischen Stil, wo für jemanden, der aus der analytischen angelsächsischen Philosophie kommt, jetzt nicht unbedingt die angenehmste Lektüre ist. Aber ich werde es schon noch lesen. Ich habe nur mal reingeschaut.
Machen wir unbedingt einen Podcast zusammen?
Nein, den musst du mit dem Stefan machen.
Alright. Vielen Dank.
Danke dir.
Cool.